bete zum Anfang. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir uns auch heute unter deinem Wort stellen dürfen. Dieses Wort, was so unerschöpflich ist. Welche Tiefe es ist, wir es ja nicht ergründen können. Herr, und hab Dank, dass du verheißen hast, dass du mitten unter uns bist. Und wir erwarten einfach, dass du auch heute sprichst zu uns durch dein Wort. Nicht durch mich, sondern durch dein Wort, durch jeden Einzelnen von uns. Und von daher bitte ich, dass du uns segnest, das Reden und das Hören. Amen. Ich habe einen Predigttext für heute rausgesucht, der steht im Brief an die Hebräer, im 13. Kapitel, in Vers 17. Da heißt es: Gehorcht euren Lehrern und folget ihnen, denn sie wachen über eure Seelen, als die dafür Rechenschaft geben müssen, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Was für ein Text, denkt vielleicht der eine oder andere von euch. Es ist ein Wort, was mir schon lange auf dem Herzen liegt, aber es ist ein unscheinbarer Vers, ziemlich am Ende des Hebräerbriefes. Dieser Vers ist nicht fett gedruckt. Irgendwie, oder? Der ist nicht fett gedruckt. Der Vers davor ist fett gedruckt. Das heißt, fett gedruckt, das ist ein wichtiger Vers. Von daher kann man über so einen unscheinbaren Vers nun vielleicht 20, 30 Minuten predigen. Jetzt sind wir in der Ferienzeit. Ein paar Schüler haben wir schon noch unter uns, die anderen haben wir schon weggeschickt. Vielleicht weise, oder? Oder auch ein paar Studenten. Oder vielleicht sind auch Lehrer unter uns. Und wie kann sozusagen ich jetzt in den Ferien über die Inkarnation der Schule reden und das sind die Lehrer? Wollen wir denn in den Ferien auch noch was über Lehrer hören? Oder? Das ist ein No-Go, wird man doch sagen, oder? Heutzutage. Aber diese Lehrer, von denen wir vielleicht vordergründig denken, die sind hier nicht gemeint. Es sind nicht die Schullehrer, sondern es sind die Lehrer im Glauben. Die Lehrer, die uns den Menschen, die uns den Glauben nahegebracht haben, die uns zu Jesus geführt haben. Über die möchte ich jetzt heute reden und was daraus folgt. Und ich habe die Predigt in 4 Abschnitte geteilt. Nur so zur Orientierung für euch. Und am Anfang möchte ich ein bisschen was über das Umfeld und ein bisschen eine Einführung sagen zu diesem Brief als solchen. Das ist der Brief an die Hebräer. Ziemlich Ende, am Ende der Bibel auch. Hebräer, was sind das? Was waren das für Leute? Die Hebräer, das waren Juden, die aber zum christlichen Glauben gekommen waren. Und solche christliche Juden, heutzutage würden wir von messianischen Juden reden, die gab es in vielen großen Städten in der Gegend, in Rom zum Beispiel, in Alexandria oder in der Türkei, in Kleinasien und auch in Palästina. Den Hebräerbrief, wer hat ihn geschrieben? Wissen wir bis heute nicht. Es ist auch müßig jetzt, denke ich, darüber zu spekulieren. Und er selber wurde geschrieben so Mitte der 60er, Ende der 60er Jahre nach Christus. Vielleicht wurde er aus Italien herausgeschrieben, weil in Vers 23, da ist davon die Rede. Und auf jeden Fall war der Schreiber des Hebräerbriefes ein enger Vertrauter von Timotheus. Timotheus ist uns ja bekannt. Die Empfänger des Briefes, die Hebräer, die von Geburt an Juden waren, nun aber Christen sind, die hatten eine hohe Erwartung an Christus, an das Christsein als solches. Die ersten Lehrer, im Glauben, die sind mittlerweile gestorben. Und nun hat sich bei diesen Christen eine Anfechtung breit gemacht. Es hat eine schleichende Schwächung ihres Glaubenslebens stattgefunden. Sie sind müde und schlaff geworden. Sie hatten auf mehr gerechnet, meinte Professor Schlatter. Manche kennen ihn auch als Bibelübersetzer. Sie hatten auf mehr gerechnet, als sie zum Glauben kamen. Sie blickten nun zurück auf das, was sie als Christen nicht alles aufgegeben hatten. Sie hatten ihren Besitz weitgehend aufgegeben. Sie hatten Freunde aufgegeben. Sie sind zu einer Minderheit geworden. Eine Minderheit in der Diaspora. Denn sie waren nun von ihren jüdischen Glaubensgenossen ausgeschlossen. Von denen wurden sie verachtet. Sie hatten keine Freunde mehr. Sie waren eine Minderheit in der Minderheit und hatten die Solidarität ihrer jüdischen Genossen verloren. Sie mussten viele Opfer ertragen. Vielleicht gibt es auch unter uns manches geknickte Christenleben. Vielleicht fragt sich auch mancher unter uns, ob das so richtig war, dass er Christ geworden ist, dass er sich taufen ließ. Haben sich die Erwartungen erfüllt? Bringt es das überhaupt, Christ zu sein? Bin ich überhaupt noch Christ? In Klammern, wenn Jesus für uns an Wert und Bedeutung verliert, dann wird uns auch langfristig nichts in der Gemeinde halten, Klammer zu. Der Brief an die Hebräer, der Schreiber, der will uns nun Jesus neu vor Augen malen. Wir sollen neu erkennen, was wir in Jesus und durch Jesus haben. Vor diesem Hintergrund fordert er eben die Christen auf, ihren Lehrern zu gehorchen. Der Bibeltext spricht im Übrigen hier im Plural. Er spricht von Lehrern, nicht nur von einem Lehrer. Mit Lehrern sind diejenigen gemeint, die ihnen den Glauben und die biblische Gebotschaft gebracht haben, die sie zum Glauben geführt haben und die sie auch im Glauben weitergeführt haben. Es ist ja nicht so, dass wenn ich mich bekehre, wenn ich mich taufen lasse, dass dann hakendran alles erledigt ist. Nein, dann geht es ja eigentlich erst richtig los. Dann beginnt ja die Wanderschaft im Glauben. Und an einer anderen Stelle im Hebräerbrief beklagt sich der Schreiber an die Hebräer, dass sie immer noch Milch zu sich nehmen müssen und noch keine feste Nahrung vertragen. Er meinte, geistlich gesehen, sie sind noch im Babystadium haften geblieben. Sie sind nicht weitergekommen. Sie sollten doch schon längst Meister sein. Und Meister ist doch derjenige, der sein Handwerk beherrscht, der das Ziel erreicht hat. Und auch wir sollen im Glauben, in geistlicher Hinsicht, Meister sein. Meister werden muss unser Ziel sein. Mit Lehrer sind also unsere geistlichen Lehrer gemeint. Wer waren deine geistlichen Lehrer? Wer sind deine geistlichen Lehrer? Wer hat mitgewirkt, dass du hier sitzt heute? Wer hat dich zum Glauben geführt? In der Regel ist es nicht eine Person. Bei mir fing es schon in der Kindheit an. Meine Mutter, meine Tante, meine Patentante, meine Oma. Insbesondere meine Mutter hat mir Jesus vor Augen gemalt als den, der mich liebt, zu dem ich jederzeit kommen kann, mit dem ich reden kann, dem ich meinen Kummer bringen kann, meine Sorgen, dem ich auch meine Ängste anvertrauen kann, Später waren es einige Pfarrer, dann ein Bruder aus der Christusbruderschaft in Selbitz, Missionswerke, Campus für Christus, Navigatoren und viele andere Lehrer, Schwestern und Brüdern auch. Und dieser Prozess, der hält ja bis heute an. Man lernt ja nie aus, sagt man, und im Glauben sowieso nicht. Es haben also viele Lehrer an meinem Christsein mitgebaut. Die einen haben eher das Fundament gelegt, andere haben draufgebaut auf das Fundament. Manche haben gezielt gelehrt und mich unterwiesen, andere eher unbewusst. Letztendlich aber stand ein großer Baumeister dahinter und das ist Jesus selber. Paulus schreibt einmal, von Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade ist nicht vergeblich gewesen. Ich möchte, dass wir jetzt mal still werden und du dir selber die Fragen beantwortest bzw. nachdenkst, wer waren deine geistlichen Lehrer? Frage 1. Frage 2. Wer ist heute dein geistlicher Lehrer? Wir nehmen uns vielleicht so 3-4 Minuten Zeit. Vergesst auch nicht, einmal euren Lehrern zu danken. Gute biblische Lehrer, die lehren nicht nur, sondern sie wachen auch über dich. Das heißt, sie übernehmen Verantwortung über dein Christsein. Ihnen ist dein Leben und dein Christsein nicht gleichgültig. Wachen heißt, sie passen auf dich auf, dass du auf dem Weg des Heils bleibst, dass du im Glauben wächst, dass du nicht stehen bleibst oder gar zurückfällst und dass du zugerüstet wirst zum Dienst. Eine zweite Bemerkung, wenn du einen solchen Lehrer hast, lässt du dir auch heute noch, vielleicht nach vielen Jahrzehnten des Christseins, dich noch lehren und belehren? Lässt du zu, dass einer auf dich aufpasst, dass einer dich ermahnt und korrigiert? Wenn wir uns den Epheserbrief im Kapitel 4, 12 und die Vers folgende uns anschauen, was ist das Ziel der Lehre? Dort heißt es, ich lese jetzt die Übersetzung Hoffnung für alle, wir sollen durch die Lehre ausgerüstet werden, damit die Gemeinde Jesu gebaut und vollendet wird. Dass wir in Jesus eins sind, Jesus immer besser kennenlernen, wir sollen zu mündigen Christen heranreifen und zu einer Gemeinde, in der Christus mit der ganzen Fülle seiner Gaben wirken kann. Ich finde, schöner, prägnanter, aber vielleicht auch schwer verständlicher, hat das Luther ausgedrückt. Er schreibt, dass wir zum Dienst zugerüstet werden. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden zur Einheit des Glaubens, zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann und natürlich auch zur vollendeten Frau, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sind und uns von jedem Wind der Lehre bewegen und umtreiben lassen, sondern in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu Christus hin, der das Haupt ist. Also, Gott will uns eigentlich reich beschenken. Er hat uns ganz tolle Ziele verheißen. Und er will uns die Fülle geben, Von daher steckt auch Jesu Liebe dahinter, dass wir uns belehren lassen. Diese Ziele werden wir aber nur erreichen, wenn wir vollmächtige Lehrer haben und diese auch an uns heranlassen. Diesen sollen wir gehorchen. So, und jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Gehorchen. Was ist das für ein Wort, oder? Das ist ein altmodisches Wort. Das gibt es heute noch nicht mehr, das brauchen wir heute nicht mehr. Unseren Eltern gehorchen, Großeltern, wo gibt es denn sowas? Im Rahmen der antiautoritären Erziehung, da müssen wir doch lernen, dass wir uns selbst entfalten. Selbstbestimmung ist angesagt. Auch wir als Erwachsene, wir wollen doch selbst bestimmen, was wir tun und lassen. Wir wollen selbst entscheiden. Ich wende mich nicht grundsätzlich gegen diese Errungenschaften, was ein Stück Freiheit ist, aber dieses Selbst oder auch Ich, das kann zu unserem Gott werden. Es besteht die Gefahr, dass sogar in unserem Christsein dieses Selbst auch in unserem Christsein dominiert. Wir wollen selbst entscheiden, wie wir unseren christlichen Glauben leben wollen, oder? Wir wollen selbst entscheiden, welcher Bibelvers richtig ist und welcher passt und welcher nicht mehr passt. Oder auf uns bezogen. Ich entscheide, welchen Vers ich für mich gelten lasse, wer für mich richtig ist und welcher Vers eben für mich nicht gültig ist. Pfarrer Kopfermann, manche sagt doch vielleicht was, wenn ich mich recht erinnere, der hat mal gesagt, wir betreiben eine sogenannte Scherenschnitt-Theologie. Scherenschnitt, weiß jeder, was ein Scherenschnitt ist? Wir schneiden uns die Bibel so zurecht, wie sie uns passt. Und nehmen das, was wir wollen für uns und was uns nicht passt, das schneiden wir weg. Heutzutage fällt es uns schwer, Autorität anzuerkennen. Gut, gehorchen fällt nicht schwer, wenn ich die Sache gut finde, wenn sie mir einleuchtet, wenn ich zustimmen kann. Aber wie sieht es aus, wenn unser Kopf anderer Meinung ist? Manche haben sogar einen dicken Kopf. Von daher gibt es das Wort Dickkopf. Ne? Auch unter Christen gibt es einen Dickkopf. Ich bin der festen Überzeugung, dass Gott uns segnen will und dich segnen will, wenn du deinen Lehrern gehorchst, wenn du dich einfügst, dich ihnen unterordnest. Punkt. Ich rede nicht einem blinden Gehorsam das Wort. Und wir sollen nicht allen und jeden gehorchen. Viele wurden verführt, weil sie falschen Lehrern aufgesessen sind. Von daher ist es immer gut, wenn wir nicht nur einen Lehrer haben, sondern mehrere. Und natürlich müssen wir auch jede Lehre kritisch hinterfragen. Aber letztlich, die Bibel ist das Fundament und der Maßstab jeglicher Lehre. Und gerade Luther, wenn wir jetzt an das Jubiläum denken, er hat uns ja die Bibel erschlossen, indem er sie übersetzt hat. Erst wir können jetzt durch die Übersetzung überhaupt prüfen, jegliche Verkündigung, jede Lehre selber anhand der Bibel. Aber um das tun zu können, setzt das natürlich auch bei mir ein gewisses Wissen und auch eine gewisse geistliche Reife voraus. Natürlich können sich auch unsere Lehrer irren. Wer hat sich nicht alles geirrt? Ich denke, jeder, sogar der große Paulus hat sich geirrt. Ne? Nach 2000 Jahren ist Jesus immer noch nicht wiedergekommen. Von daher, wir sollen mündige Christen sein, sodass wir anhand der Schrift prüfen können, was uns gelehrt wird. Wieder jetzt Paulus. Im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, 21, prüfet aber alles und das Gute behaltet. Und zum mündigen Christsein gehört auch Demut. Demut und Respekt vor unseren Lehrern. Denn geisterfüllte Lehrer geben ja letztendlich nur das, was sie selber von Gott erkannt haben und was Gott ihnen gezeigt hat. Letztendlich, hinter jeder guten geistlichen Lehre steckt Gott selbst mit seinem Wort. Und letztendlich heißt unseren Lehrern gehorchen auch Gott gehorchen. Noch einmal, Gott will uns segnen und wird uns segnen, wenn wir unseren Lehrern gehorsam sind. Oft steht zwar unser Verstand und unsere Erfahrung einem Gehorsam entgegen, wenn es uns erstmal nicht einleuchtet. Und Gehorsam fängt schon in kleinen Dingen an, aber es gibt viele Stellen im Alten Testament, auch im Neuen Testament, Beispiele, wo Menschen gehorsam waren und Gott ein Wunder vollbracht hat. Als beim Auszug aus Ägypten das Volk gemeutert hat, weil sie nicht zu trinken hatten, hat Gott gesagt zu Mose, schlag mit deinem Stab gegen Felsen. Was für ein Unsinn, oder? Wer würde das machen? Und dann kam Wasser raus. Er war gehorsam. Der junge Samuel wurde von Gott dreimal nachts gerufen. Dreimal ist er aufgestanden und hat gesagt, hier bin ich zu Eli. Hier bin ich. Der Nähmann war aussätzig. Ein Feldherr. Was sollte er machen? Dreimal im Jordan untertauchen. Boah. Ist der Jordan ein Heilwasser? Siebenmal. Und was sagt Jesus dem Petrus, als er die ganze Nacht gefischt hatte? Petrus war der Fachmann, ne? Er kannte sich aus, was Fischen heißt. In der Mittagshitze, fahr hinaus, werf dein Netz aus. Sie waren gehorsam und haben erlebt, was es heißt, wenn Gott einen segnet. Die Ursache der Zersplitterung der Christenheit und auch Spaltung in der Gemeinde ist mangelnder Gehorsam gegenüber Lehrern und Führern der Gemeinde. Von daher sage ich, Einheit ist wichtiger als Recht zu haben in manchen Dingen. Einheit ist wichtiger als Rechthaberei und Recht zu haben. Ich muss mich nicht über jede Kleinigkeit aufregen. Ich muss lernen zu akzeptieren, wenn in der Gemeinde manches anders läuft, als ich es mir vorstelle. Von daher ermahnt Paulus im Philipperbrief 1,27, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Einmütig. Und dann fährt er fort, Kapitel 2, Vers 3, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Und wie war Jesus? Auch im Philipperbrief 2,8 wird uns Jesus gezeigt als Vorbild, als Christ. Er war gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Das Wort Gehorsam. Das heißt, er gehorchte seinem Vater im Himmel. Und Paulus fährt im Philipperbrief fort, wie eine Art Belohnung, darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Ich komme zum dritten Punkt, Folgen. Folgen. Und folget ihnen. Was heißt folgen? Es ist das Gleiche wie gehorchen. Es ist ein Synonym. Vielleicht hat der Hebräerbriefschreiber das beabsichtigt. Dann wollte er einfach nur nochmal unterstreichen, wie wichtig ihm das Gehorchen ist, wenn er jetzt auch noch auf Folgen kommt. Wir können das Wort folgen dem auch einen anderen Akzent geben, wenn wir es im Sinne von nachfolgen sehen. Schon im Vers 7 des Kapitels heißt es nämlich, gedenket an eure Lehrer, auch hier, die euch das Wort Gottes gesagt haben, ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Nachfolge heißt, ich trete in die Fußstapfen eines anderen. Ich eifere ihm nach. Auch hier zwei Beispiele aus dem Alten und Neuen Testament. Josua ist Mose nachgefolgt. Elisa ist Elia nachgefolgt. Die Jünger sind Jesus nachgefolgt, Timotheus ist Paulus nachgefolgt. Nachfolge heißt, man geht einen Teil des Lebensweges mit jemandem, Während dieser Zeit hört man demjenigen zu, man bekommt aktiven Unterricht, sozusagen Theorie, man beobachtet seinen Lehrer, wie er handelt, wie er sich verhält und allmählich fängt man an, ihn nachzuahmen, macht selbst die ersten praktischen Schritte und Zug um Zug übernimmt man dann Verantwortung, bis man schließlich selbst so, wie sein Lehrer ist. Die genannten Beispiele im Alten und Neuen Testament zeigen uns, dass, als die Lehrer dann weg waren, die Schüler selbst das Werk ihrer Lehrer weiterführen konnten. Josua tat es, Elisa tat es, die Jünger taten es, Timotheus tat es. Das Ziel der Nachfolge muss also sein, so zu werden wie seine Lehrer bzw. Meister und möglichst noch darüber hinaus. Und jetzt komme ich zum vierten Teil, denn das wäre nicht gut für euch, heißt es am Ende des Verses. Was heißt das nun? Das wäre nicht gut für mich. Vorneweg möchte ich die Frage stellen, warum muss ich es meinen Lehrern überhaupt schwer machen? Der beste und geduldigste Lehrer, der hört einmal auf zu lehren, wenn er merkt, die wollen einfach nicht. Die widersetzen sich, die wissen alles besser. John Wesley, der große Reformator, Sozialreformer, Begründer des Methodismus, meinte, er gibt niemanden auf, es sei denn, und er hat zwei Kriterien gehabt, dass der andere sich seine Hilfe verbittet oder dass er nach 10 Jahren es vergeblich versucht hat. Auch geistliche Lehrer sind Menschen und sie haben einen Auftrag. Ein Auftrag, sich in Menschen zu investieren, aber als Ökonom sage ich, sie brauchen keine Fehlinvestitionen machen. Unser Jesus Christus hat keinen Menschen in die Nachfolge gezwungen. Und viele haben sich von ihm abgewandt. Und in der Tat wäre eine Missachtung gesunder biblischer Lehre nicht gut für uns. Sie führt uns nicht zur Heiligung, zu der wir berufen sind. Sie führt uns schlimmstenfalls in die Hölle. Und darüber hinaus, alles, was ich vorhin aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, zitiert habe, das trifft dann eben nicht ein, wenn wir nicht gehorsam sind. Und jetzt wiederhole ich, dann erleben wir keine Zurüstung zum Dienst, dann keine Erbauung des Leibes Christi, das heißt der Gemeinde. Dann haben wir keine Einheit im Glauben, wir haben keine Erkenntnis des Sohnes Gottes, wir erreichen nicht die vollkommene Mannesreife, wir werden nicht erwachsen im Glauben, ja, wir erkennen die Größe Gottes nicht und wir bleiben unmündig, sind hin und her geworfen von jeder Ansicht und Meinung. Wir werden zum Spielball geistlicher Mächte. Fazit, wir verfehlen unsere Berufung. Von daher, lasst uns danach trachten, immer begieriger zu werden nach gesunder Lehre des Wortes Gottes. Und diese Lehre finden wir zuallererst in der Bibel. Dazu in vielen Schriften und Büchern. Aber wir brauchen bevollmächtigte Lehrer, die uns die Schrift erklären, sie auslegen und uns anleiten. Wir brauchen Lehrer, die uns den Weg der Nachfolge weisen, die uns ermutigen und ermahnen. Ermahnung ist wichtig, denn geistliche Ermahnung soll uns helfen, auf dem Weg der Nachfolge zu kommen, auf dem Weg der Nachfolge zu bleiben und falls wir abgeirrt sind, auch wieder zurückfinden. Christsein ohne Lehrer führt in die Eigenbrödelei und kann uns in die Irre führen. Und das wäre doch alles nicht gut für uns. Amen.